GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
Es ist um 10. Wir können starten. Mein Name ist Romy Hempel. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar. Wir wollen uns heute rund um das Thema landwirtschaftlicher Straßenverkehr ein bisschen schlauer machen. Das übernimmt freundlicherweise der Herr Martin Faupel von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Sie können sehr gern Ihre Fragen stellen. Entweder stellen Sie sie per Mikrofon, da müssten Sie Ihr Mikro unten links dazu einmal einschalten. Oder Sie schreiben uns die Fragen sehr gerne auch in den Chat und dann stelle ich die an Herrn Faupel. Wir zeichnen das Webinar auf. Das betrifft Bild und Ton, aber nicht den Chat. Also, wenn Sie nicht zu hören sein mögen, nutzen Sie den Chat zum Fragen stellen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Herr Faupel, ich würde Ihnen das Wort sehr gerne übergeben und wünsche uns allen viel Spaß und viele Erkenntnisse.
Ja, vielen Dank. Auch von mir einen schönen guten Morgen in die Runde. Ja, beim letzten Mal hat es ja leider nicht geklappt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt klappt. Wie auch immer, die Technik hat uns da irgendwie verlassen und jetzt steht aber alles und da bin ich also schon mal sehr froh. Ich werde jetzt einfach mal erstmal meinen Bildschirm teilen, dass Sie dann auch die Präsentation sehen können und werde dann loslegen. So, ich denke, Sie müssten jetzt die Präsentation sehen. Genau.
Ja, das passt.
Kurz nochmal zu meiner Person, Martin Faupel von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Ich beschäftige mich halt eben mit diesem schönen Thema landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr. Ja, das ist jetzt nicht so spannend auf den ersten Blick, aber irgendwie hat ja jeder damit zu tun. Sie sind unterwegs, Sie oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Straßenverkehr eigentlich tagtäglich alle haben irgendwie Berührungspunkte damit. Und von daher ist das Thema, was jeden Jahr durchaus betrifft. Wie schon gesagt worden ist, wenn Sie Fragen dazu dem Ganzen haben, auch was wir uns jetzt anschauen werden, gerne im Chat. Das ist ja wichtig, dass Sie Ihre Fragen dann auch loswerden und beantwortet bekommen. Motto oder Überschrift des Ganzen ist Ernte ohne Bußgelder. Ich sage jetzt mal, das ist so eine Überschrift mit einem Augenzwinkern, Bußgelder. Das ist das eine, das kann man verkraften. Schwieriger wird es eigentlich immer, wenn man wird angehalten in der Ernte, wie auch immer, oder darüber hinaus eigentlich. Und es sind Dinge, die dann eigentlich vielleicht auch unberechtigt sind, wie auch immer. Wenn man da ein bisschen mehr Bescheid weiß, ist das gar nicht schlecht. Und vor allen Dingen, wir wollen natürlich alle nicht, dass irgendwie was passiert. Wenn es zu Unfällen oder sowas kommt, dann ist meistens dann wieder, ist das Ganze eher problematisch und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Und deswegen ist es sinnvoll, dass Sie sich da natürlich auch in dem Bereich auskennen. Ja, wie gesagt, Fragen gerne dazu und ich steige gleich mal an. Beim letzten Mal, als die Technik dann leider sehr versagte, gab es aber auch schon gleich zwei Fragen trotzdem im Chat und die möchte ich eigentlich gleich mal beantworten als Einstieg sozusagen in das Thema und Sie dadurch auch ermuntern, auch weitere Fragen gerne zu stellen. Und beim letzten Mal kam halt hier die Frage, darf man mit der Führerscheinklasse T Traktoren fahren, die auf einen Gewerbebetrieb angemeldet sind? Der Traktor wird ausschließlich für ein Getreidelager genutzt, welches Getreide und Getreideschrot als Dienstleistung liefert. So, das ist erstmal so eine generelle Frage. Klasse T, geht das auch für gewerbliche Betriebe? Generell ist es so, das zeige ich Ihnen hier jetzt. Die Führerscheinklassen L und T, das sind ja unsere landwirtschaftlichen Führerscheinklassen, die dürfen halt eben nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Und die sind beschrieben in der Fahrerlaubnisverordnung, die sehen Sie da hier. Das sind diese 7 Zwecke. So, Betrieb von Landwirtschaft und so weiter, bis hin zur Tierzucht, Jagd, alles fällt darunter. Die Parkgarten, Böschungs-, Friedhofspflege, also was Kommunales auch, ja, aber es geht hier um Pflegemaßnahmen, landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit, die Lohnunternehmen sind extra benannt, Betrieb von Unternehmen, die unmittelbar der Sicherung, Überwachung und Förderung der Landwirtschaft dienen. Da sind aber zum Beispiel Universitäten mit gemeint, oder Lehranstalten oder auch wie wir die Landwirtschaftskammer, wenn wir für unsere Versuchsfelder unterwegs sind, die fallen darunter. Oder auch die Werkstätten zur Reparatur, Wartung und Prüfung von Fahrzeugen, Probefahrten der Hersteller und der Winterdienst. Das sind eigentlich diese 7 Zwecke. Dafür können wir diese Klassen L und T nutzen. Also die sind unglücklich, sage ich jetzt mal ganz so, weil wir schränken, eigentlich hat, oder die Person hat ja einen Führerschein gemacht, hat bewiesen, dass sie ein Fahrzeug fahren kann und jetzt darf sie es halt eben nur für Land- und Forstwirtschaft machen. Und ein genau das gleiche Fahrzeug auf einer Baustelle für einen Bauunternehmer darf man nicht einsetzen. Ja, das ist etwas schwierig zu verstehen, und ist auch unglücklich. Das gibt immer wieder Missverständnisse. Und bei der Frage jetzt, ja, darf ich denn jetzt in einem Gewerbebetrieb das nutzen jetzt, die Führerscheinklasse T und dann landwirtschaftliche Güter hier zum Beispiel ausliefern. Ich gehe nochmal zurück auf die Frage. Der Traktor wird ausschließlich für ein Getreidelager genutzt, welches Getreide und Getreideschrot als Dienstleistung liefert. So, jetzt ist hier leider nicht genau weiter beschrieben. Also wenn es an den landwirtschaftlichen Betrieb geht, also wir haben also einen landwirtschaftlichen Bezug, dann ist das durchaus möglich. Wird aber in diesem Gewerbebetrieb, und wie gesagt, das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob Gewerbebetrieb, es gibt auch gewerbliche Tierhaltung. Da haben wir gesehen, hier in diesen Zwecken, da taucht die Tierhaltung auf. Wenn es gewerbliche Tierhaltung ist, das spielt keine Rolle. Auch ob das Fahrzeug versteuert ist, ob schwarz oder grünes Kennzeichen, hat mit der Fahrerlaubnis nichts zu tun, sondern es sind diese Zwecke abgebildet. Und wir haben auch immer das Thema, ja, Biogas ist auch Gewerbe, ja, und da gab es eine Klarstellung von seitens des Ministeriums. Da steht hier zum Beispiel Transporte von zum Beispiel Silomais vom Acker zur gewerblichen Biogasanlage oder Gärreste von der gewerblichen Biogasanlage zum Acker sind mit der Klasse L und T möglich. Also auch ein Gewerbebetrieb. Und hier können trotzdem die Transporte, wenn ein landwirtschaftlicher Bezug, also hier der Acker oder der landwirtschaftliche Betrieb gegeben ist, funktioniert das. Und genauso wäre das jetzt auch bei der Frage gewesen, wenn also Getreideschrot vom Landwirt geholt wird oder von dem Acker geholt wird zu der Vermarktungsstelle, wie auch immer, dann ist das möglich. Wären aber es nur Fahrten, zum Beispiel jetzt von einem Getreidelager einer Genossenschaft zum Beispiel zum Hafen, oder von einem Silo zum anderen. Das würde nicht mit der Klasse L und T gehen. Genauso würde es auch nicht gehen, bei einer Biogasanlage von einem Silohaufen zu einem anderen Silohaufen zu fahren. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwer verständlich. So ist aber da die gesetzliche Regelung. Also, wie gesagt, wir müssen diesen landwirtschaftlichen Bezug haben zum landwirtschaftlichen Betrieb auf einer Seite. Dann ist das möglich zur landwirtschaftlichen Fläche. Auch das ist möglich. Gut, das dazu. Die nächste Frage, da ging es um Personentransport. Auch eine spannende Frage immer wieder. Personentransport auf Anhängern mit geeigneten Sitzmöglichkeiten, zum Beispiel für Feldbesichtigungen, bei Hoffesten, Verpächtertreffen. Ich packe noch mal ein bisschen mehr da rein. Yacht Fahrten oder Erntehelfer müssen zum Feld gebracht werden. Das ist tatsächlich eine Ausnahme, die wir auch haben in der Landwirtschaft und das ist möglich, ja. Das geht. Wir brauchen aber auf diesen Fahrzeugen geeignete Sitzgelegenheiten. Also das können auch, wie hier oben rechts im Bild, Strohballen sein. Entscheidend ist, die Leute müssen vernünftig sitzen können. Die könnten sogar auch flach auf dem Boden auf der Ladefläche sitzen. Wir brauchen ausreichende Bordwände, dass da keiner runterpurzeln kann. Und die Personenzahl richtet sich letztlich nach der Anzahl der Sitzgelegenheiten. Wichtig ist aber, das Ganze geht nur landwirtschaftlich, wenn so ein landwirtschaftlicher Zweck begründet wird. Also wir haben einen Betrieb von Landwirtschaft, wir machen dort ein Hoffest, einen Tag des offenen Hofes, wie auch immer. Also dieser Bezug zur Landwirtschaft muss da sein. Erntehelfer werden zum Feld gefahren. Dann geht das. auch dieser Personentransport im Rahmen der Landwirtschaft. Hier unten rechts habe ich mal gezeigt, das so als Beispiel, da ist vielleicht, da sieht so ein bisschen so aus, da ist ein Sportverein, Fußballverein, der ist vielleicht aufgestiegen oder hat irgendwie einen Pokal gewonnen oder sowas und macht dann so eine Rundfahrt. Das würde nicht gehen. Das wäre dann nicht im Rahmen der Landwirtschaft. Außerdem stehen die alle da drin. Das geht auch nicht. Das ist nicht möglich. Das wird oftmals so gemacht. Wir kennen ja auch solche Vatertagstouren oder andere solche Kohlfahrten oder wie auch immer. Das ist ganz kritisch, kann man nicht empfehlen, sollte man nicht durchführen, weil das ist für den Fahrer, wenn was passiert, ist er der Dumme. Gut, ja, also wie gesagt, landwirtschaftlich geht das, aber außerlandwirtschaftlich ist es nicht erlaubt. Es gibt noch Brauchtumsfahrten, da müssen Sie aber eine extra Genehmigung haben und klären, dass diese Fahrt auch wirklich eine Brauchtumsveranstaltung ist. Ja, soweit dazu. Das war jetzt sozusagen kleiner Rückgriff aufs letzte Mal auf die Fragen. Und jetzt wollte ich gerne starten mit ein paar Dingen, die ich ansprechen wollte. Wir haben ja gar nicht so eine große Zeitfenster, eine Stunde, aber so ein paar wichtige Punkte einfach nochmal so ins Gedächtnis holen. Das Thema an sich ist sonst so umfassend, da könnten wir auch gerne 2 Tage drüber sprechen, aber ich glaube, das möchten Sie sicherlich nicht. Deswegen einmal so ein paar wichtige Dinge, die jetzt, wo ich meine, die sind auch jetzt gerade vor der Ernte oder auch in diesem Ganzen nochmal zu bedenken. Wir starten einfach mal mit Fahrzeugbauarten und Zulassungen. Wir haben halt eine Besonderheit in der Landwirtschaft. Sind diese zulassungsfreien Anhänger. Ja, und das ist, ich muss das immer wieder betonen, das ist ein Privileg für die Landwirtschaft. Leider wird dieses Privileg doch sehr mit Füßen getreten, weil wir haben bei diesen Anhängern, also gerade jetzt auch in der Erntezeit, weil die stehen oftmals ganze Jahr rum und dann werden sie vielleicht mal rausgeholt jetzt oder genutzt zum Strohfahren oder wie auch immer. Ja, und da haben wir halt eine sehr hohe Beanstandungsquote. Also von der Polizei, wenn sie kontrolliert werden, die finden also an diesen Anhängern oft immer was. Und wenn wir uns das Bild jetzt anschauen, was fällt da auf? Da fehlen auch schon so manche Dinge, ne? Also die sind ja zulassungsfrei, diese Anhänger, die müssen auch nicht zur Hauptuntersuchung. Also was fehlt an diesem Anhänger? Das geht schon los. Die müssen straßenverkehrstauglich sein, diese Fahrzeuge. Und dazu gehört natürlich, dass die Beleuchtung alles vorschriftsmäßig ist. Und das fängt halt eben, Beleuchtung hat er ja dran, aber auch diese Rückstrahler. Anhänger haben dreieckige Rückstrahler. Darauf ist zu achten. Das kennzeichnet das Fahrzeug auch schon als Anhänger. Natürlich müssen die Bremsen in Ordnung sein und auch die Reifen müssen in Ordnung sein. Das ist klar, gerade wenn die oftmals ganze Jahre nicht gebraucht werden, dann stehen die da rum und Profil oder haben große Risse. Das geht nicht und dann haben wir dann Beanstandung. Ja. Was ganz wichtig ist für diese zulassungsfreien Fahrzeuge, da sollten Sie unbedingt darauf achten, wenn Sie solche haben, gehen Sie mal durch den Betrieb. Und haben die alle noch dieses 25er-Schild? Ja, dieses 25er-Schild kennzeichnet das Fahrzeug als zulassungsfrei. Ist das nicht dran und Sie fahren mit so einem Fahrzeug, dann haben Sie schon den ersten Verstoß, ja, und dann ist das schon das erste Bußgeld fällig und auch der erste Punkt. Weil dann hätte das Fahrzeug ja zugelassen werden müssen, komplett mit allem drum und dran. Und dann haben Sie dagegen verstoßen. Und deswegen. Da achten Sie einfach drauf, nur wegen dem 25er-Aufkleber, wenn der fehlt, es braucht an dieser Stelle nur einer sein hinten am Fahrzeug. Da sollten Sie also auf jeden Fall nochmal nachschauen, gucken, ob die alle das haben. Die gehen gerne verloren beim Waschen, wie auch immer. Und dann brauchen wir ein Wiederholungskennzeichen. Das ist so ein bisschen sperrig ausgedrückt, dass der Halter des Zugfahrzeugs für eines seiner Zugfahrzeuge verwenden darf, so steht es im Gesetz, weil der Anhänger ist über die Versicherung des Schleppers mitversichert. Wenn Sie 3, 4, 5 Schlepper im Betrieb haben, dann muss von einem Schlepper muss das Kennzeichen hinten dran sein. Die Kombination muss also jetzt nicht vorne genau der passende Schlepper zum passenden Anhänger sein, das ist nicht erforderlich. sondern dass das über den Schlepper des Betriebes, über einen Schlepper des Betriebes mit abgesichert ist. Offiziell ist es so, wenn die Anhänger verliehen werden müsste, dann der Nachbarbetrieb, der nachbarlandwirtschaftliche Betrieb sein Wiederholungskennzeichen dran machen. So ist es offiziell richtig. Es wird meist so nicht getan, muss man sagen. Aber es gibt halt immer dann, wenn man einen Unfall passiert mit so einem Anhänger, kann es mit der Versicherung durchaus Diskussionen geben. Wer ist denn jetzt dafür zuständig? Wie auch immer. Ja, und deswegen ist das zu empfehlen. Auch wenn die Schlepper schon vor 30 Jahren abgemeldet worden sind oder verkauft worden sind und man nutzt immer noch die alten Kennzeichen. Auch das geht nicht. Da sollten Sie mal neue prägen lassen. Das kostet auch nicht viel, kann man einfach bekommen. So, und auch das sieht man hin und wieder mal. Dann schreiben wir uns doch selber mal ein Kennzeichen oder hinten auf der Bordwand mit Kreide gemalt und so weiter. Das können Sie auch vergessen. Das ist nicht erlaubt. Also es muss ein offizielles geprägtes Kennzeichen sein. Diese Fahrzeuge brauchen aber auch, sie haben zwar keine Zulassung, aber sie brauchen eine Betriebserlaubnis. Die muss nicht mitgeführt werden, diese Betriebserlaubnis. Sie muss aber vorhanden sein und auf Verlangen vorzulegen sein. Wenn man keine hat, dann kann man einen Nachbar antragen, also entweder über eine komplette Neuabnahme oder teilweise kann man auch bei einigen Herstellern dann eine sogenannte Zweitschrift, eine allgemeine Betriebserlaubnis bekommen. Da muss man dann beim Hersteller, wenn es den denn noch gibt, nachfragen. Gibt es den nicht mehr? Könnte man ein komplett neues Gutachten machen lassen? Das kostet natürlich entsprechend. Ja, so das zu den Anhängern. Dann haben wir, sehen wir hier zwei selbstfahrende Arbeitsmaschinen, zwei Mähdrescher. Und Sie sehen auch hier haben wir einen Unterschied. Auf der linken Seite die bis 20 und rechts der 30er Mähdrescher mit Kennzeichen. Also die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bis 20 sind kennzeichnungsfrei. Sind auch zulassungsfrei, genauso ähnlich wie wir es jetzt gerade bei dem Anhänger hatten, aber hier selbstfahrende Arbeitsmaschinen ist bis 20. So, und da ist halt wichtig, dass Sie auch diese 20er Schilder wirklich haben. Also das betrifft ja jetzt nicht nur Mähdrescher, sondern Radlader, hier wie der dargestellten Rübenroder, Teleskoplader. Alles selbstfahrende Arbeitsmaschinen. Und wenn Sie solche, die neueren sind meistens ja schneller zugelassen, aber wenn Sie solche im Betrieb haben, auf 20, Stapler fällt auch darunter zum Beispiel, dann achten Sie auch da bitte drauf, dass die 20er Schilder da dran sind. Wie gesagt, das würde sonst, wenn da keine 20er Schilder dran sind, Sie fahren damit auf der Straße, dann wäre das auch schon wieder ein Verstoß gegen Zulassungsrecht. Und bei den selbstfahrenden Arbeitsmaschinen ist es tatsächlich so, wir brauchen drei Stück, rechts und links und hinten an diesen Seiten drei Stück insgesamt wird benötigt. Bei dem Anhänger bis 25 hatten wir nur ein Geschwindigkeitsaufkleber. Ein Kennzeichen haben diese bis 20 ja nicht, aber offiziell müssen sie auf der linken Maschinenseite Name und Wohnsitz des Besitzers aufführen. Ja, muss da angebracht sein. Muss nicht in Riesenlettern sein, aber auch nicht so, dass man es gar nicht finden kann. Hier Lohnunternehmer, die machen meist Werbung für sich, die haben das klar, aber auch ein landwirtschaftlicher Betrieb, wenn sie so einen Radlader oder auch ein Mähdrescher haben bis 20, muss der offiziell auf der linken Seite dieses Kenntlichmachung über den Namen und Besitz haben, weil wenn was mal passieren sollte mit dem Fahrzeug, es hat ja kein Kennzeichen und keiner weiß, wem das sonst gehört. Das ist also da der Hintergrund. Auch die brauchen, diese bis 20 brauchen eine Betriebserlaubnis. Die muss dann sogar mitgeführt werden auf der Straße. Selbst bei einem kleinen Radlader müssen Sie die dabei haben, diese Betriebserlaubnis. Und das ist ja genau mitzuführen. Oftmals ist es halt ein Gutachten und was dann abgestempelt worden ist hier unten von dem Landkreis, Betriebserlaubnis erteilt. Das ist dann die Betriebserlaubnis, die ist auch dauerhaft dann gültig, muss nicht erneuert werden, aber sie muss vorhanden sein. Ja, die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, die schneller sind, die wir ja heute vielfach haben, hier wie der Mähdrescher auf 30 oder ein Radlader auf 40, die haben dann auch alle eigene Kennzeichen, die müssen auch alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung und haben eine eigene Haftpflichtversicherung. Ja, was sonst noch bei den selbstfahrenden Arbeitsmaschinen von Bedeutung ist, da hat sich ja auch ein bisschen her, aber ist, für manche vielleicht noch nicht so durchgedrungen, etwas geändert. Hinter selbstfahrenden Arbeitsmaschinen dürfen keine Anhänger mitgenommen werden zur Güter- oder Personenbeförderung. Ausnahme Anhänger, die ausschließlich für die Zweckbestimmung dieser selbstfahrenden Arbeitsmaschine benötigt sind oder vonnöten sind, wie hier beim Häcksler, zum Beispiel Schneidwerk oder klassisch beim Mähdrescher das Schneidwerk, klar, das dürfen wir natürlich mitnehmen, das ist alles in Ordnung. Aber wenn wir hier auf der anderen Seite sehen, bei diesem Teleskopradlader, der also hier eine Güterbeförderung sozusagen mit den Rundballen durchführt, das ist so als selbstfahrende Arbeitsmaschine nicht möglich mehr, nicht erlaubt, das ginge nicht. Wie können wir das legal, ja, ich sag mal, heilen oder klären? Es gibt ja bei vielen, gerade bei diesen Ladern, Radladern, Teleskopladern, die Möglichkeit, die Fahrzeuge auch als Traktor zuzulassen, also als Zugmaschine. Dann hat sie eine andere Zulassung und dann darf sie auch dieses Fahrzeug, diese Zugmaschine, dann auch wiederum Anhänger bis zu 2 Stück sogar mitnehmen. Wie gesagt, die selbstfahrende Arbeitsmaschine offiziell so eben nicht, nur für Gerätschaften. Wenn jetzt der Radlader hätte jetzt meinetwegen diesen Wagen und da würden alle möglichen Arbeitsgeräte, Silozange, Mistgabel und so weiter, das wäre auch wieder in Ordnung, ja, um die Arbeit verrichten zu können. Aber hier die Strohtransport ist so offiziell nicht möglich. Es sei denn, wie gesagt, das Fahrzeug wäre ein Traktor. Da müssen Sie mit dem Hersteller sprechen, beziehungsweise der Werkstatt. Geht das? Können wir aus einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, Lader zum Beispiel, einen Traktor machen? In der Regel geht das bei den meisten, aber nicht bei allen, weil da gerade bei den neuen Fahrzeugen gibt es andere Sicherheitsbestimmungen bezüglich der Kabine und da muss man genau fragen, ob die Baureihe das dann auch kann. Gut. Ja, dann kommen wir. Weiß nicht, gibt es schon irgendwelche Fragen? Sind welche aufgetaucht bisher?
Nein, im Chat bisher keine.
Okay, wie gesagt, wenn Fragen
Jetzt
auftauchen,
doch, halt.
ach so, dann gerne stellen, weil sonst kommen wir jetzt zur Abmessung gewichten, genau.
Hier eine Frage. Kann ich jetzt mit einem Teleskoplader Stroh bergen mit Anhänger? Also ich gehe davon aus, Sie wollen mit dem Teleskoplader und dem Anhänger rausfahren, das aufladen und dann wieder reinfahren.
Ja, wie gesagt, also da kommt es ja darauf an, man müsste jetzt die Papiere des Teleskopladers kennen, die Zulassungsbescheinigung. Ist es eine selbstfahrende Arbeitsmaschine? Ja, oder ist es ein Traktor? Bei vielen Teleskopladern, die werden, man kann das heutzutage bei den Herstellern, bei den bekannten Herstellern eigentlich schon beim Kauf schon bestellen und sagen, okay, ich möchte gerne, dass das ein Traktor wird oder es soll mehr eine selbstfahrende Arbeitsmaschine sein. Vielfach sind gerade Teleskoplader heutzutage Traktoren vor diesem Hintergrund, weil man dann hinter einem Traktor eben auch Anhänger mitnehmen kann für den Strohtransport zum Beispiel oder für andere Sachen. Also das müsste man jetzt wirklich genau schauen, wie ist das Fahrzeug zugelassen? Ist es selbst eine Arbeitsmaschine? Geht es offiziell nicht? Ist es ein Traktor, landwirtschaftliche Zugmaschine? Wäre es möglich? Noch eine Frage oder was? Das
Das war's erstmal.
okay, gut. Ja, sonst gerne, wenn noch was auftaucht. Ja, dann kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Abmessung und Gewichte, weil das auch immer wieder ja, so ein Thema ist. Da sind wir manchmal oder oftmals in der Landwirtschaft eben doch ein bisschen über den gesetzlichen Vorgaben. Wenn wir uns jetzt hier so dieses Fahrzeug anschauen, das ist ein Einzelfahrzeug. Auch mit den Arbeitsgeräten dran, die zählen dann in dem Fall zu dem Fahrzeug und hier geht es um die Länge. Und dann sehen wir, wie lang darf das Fahrzeug sein? Vorgaben aus der StVZO sagt, 12 Meter ist möglich. Also von Vorderkante, jetzt hier mit den Mähwerken, bis Hinterkante sind es 12 Meter. Wie gesagt, könnten jetzt auch andere Arbeitsgeräte angebaut sein, aber ein Einzelfahrzeug darf nicht länger eben als 12 Meter sein. Das gilt auch für Anhänger. Auch hier gilt, von der Vorderkante bis hinten sind es 12 Meter, also hier vom Zugmaul bis hinten hin. Und hier sind ja Landwirte doch auch immer erfinderisch, die können gut schweißen, sage ich immer. Und dann könnte man ja hier eigentlich noch mal ein bisschen was verlängern, um vielleicht noch mal ein paar Kisten mehr mitzukriegen. Das geht halt eben nicht. Ja, da sind wir wirklich dann begrenzt auf diese 12 Meter und mehr ist dann da nicht möglich. Auch die Kombination, die Zugmaschine mit Anhängern ist auch eine Vorgabe, darf maximal 18,75 Meter lang sein, also die Zuglänge. Und hier nur so als Beispiel, sieht man auch zwei Anhänger. Wir dürfen hinter einer Zugmaschine, also Traktor, auch zwei Anhänger mitführen. Wir haben hier, wir nennen sie immer Dolly-Achse. Offiziell ist es von den Papieren her ein Stardeichselanhänger, ja. Der hat eine starre Deichsel, Stützlast wird übertragen. Und dann hinten haben wir noch einen Sattelanhänger, der hier eben per Sattelplatte mitgenommen wird mit dieser Dolly-Achse. Zwei Anhänger sind möglich, Zuglänge maximal 18,75. Auch hier gilt von Vorderkante, in dem Fall ist das hier das Gewicht, bis Hinterkante. Es könnte bei der Fahrzeugkombination, sage ich mal, schon eng sein, diese 18,75. Das ist schon kritisch und wir kennen Fälle, die durften dann auch das Fahrzeug abhängen, also das hintere, und mussten das dann mit einem LKW fahren. Also deswegen, das sollte man mal vorher, am besten jetzt vor der Ernte mal messen. Was haben wir denn überhaupt für Zugkombinationen? Kommen wir damit klar? Sind wir da im sauberen Bereich? Oder manchmal, ja, da gehört halt, wie gesagt, eben das Gewicht oder wenn da ein Frontlader dran ist und vorne noch eine Ballenzange. All das zählt zu der Länge der Fahrzeugkombination letztendlich mit dazu. Das sollten Sie berücksichtigen, damit es dann da auch kein Theater gibt, wenn Sie mal in eine Kontrolle geraten. Ja, bei den Kraftfahrzeugen außer Zugmaschinen mit Anhängern, da haben wir auch eine Fahrzeuglänge. Die ist nur 18 Meter lang. Ja, kann ich Ihnen auch nicht erklären, wieso das so ist. Das sind oftmals, die Gesetze sind ja vielfach historisch entstanden. Hier nur 18 Meter. Wir wissen natürlich, bei den Schneidwerken, die wir heute jetzt hier zum Beispiel bei so einem Mähdrescher haben, da sind wir ja bei 10 Meter oder noch mehr. Und mit dem Mähdrescher, dann sind wir immer eigentlich über die 18 Meter. Das bedeutet natürlich, wir kommen in den Bereich einer Ausnahmegenehmigung, kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Aber die brauchen Sie dann, wenn die Länge also in dem Fall überschritten ist. Bei der Breite von Fahrzeugen wird auch manchmal ein bisschen was falsch angenommen. Wir sind nämlich da in Stahl und Eisen, sage ich immer so, nur bei der Breite von 2,55 Meter. Ja, das ist das, was Sie haben dürfen. Jetzt werden viele sagen, das ist aber knapp, aber ja, so ein Anhänger, wie gesagt, 2,55 Meter, das ist so möglich. Aber wir haben halt eben ja vielfach, die Fahrzeuge sind ausgerüstet, die Anhänger oder auch die Traktoren mit breiten Reifen zur Bodenschonung. Und das ist auch okay so. Und da gibt es eine Ausnahmeverordnung, die sagt, okay, wenn die Fahrzeuge ausgerüstet sind mit Breitreifen, also die Zugmaschinen, die Traktoren und auch ihre Anhänger oder mit Doppelreifen oder wenn es sich um so ein Gleiskettenfahrzeug handelt, dann dürfen die insgesamt 3 Meter breit sein. Aber das bezieht sich halt eben nur auf die Bereifung, nicht irgendwie auf andere Dinge, die jetzt hier in Stahl und Eisen, Ausnahme natürlich jetzt hier die Kotflügel, aber das Güllefass selber dürfte also jetzt nicht bis zu 3 Meter gebaut werden, sondern da sind wir bei 2,55 nach wie vor. Nur die mit der Bereifung sind also diese 3 Meter möglich. Und da gibt es auch immer wieder Diskussionen, ist das nur für die Land- und Forstwirtschaft so oder für land- und forstwirtschaftliche Zwecke? Das ist auch darüber hinaus möglich. Ja, selbst für andere Einsätze, die nicht in der Landwirtschaft stattfinden, auch da können wir bis zu 3 Meter aufgrund, aber nur der Bereifung bereit sein mit diesen Fahrzeugen. Ein Thema, das auch immer wichtig ist, es sind ja hier Reifendruckregelanlagen und da war dann immer wieder oftmals auch die Diskussion, die Schläuche, die hier jetzt überhängen, ja, darf das denn überhaupt sein oder müssen wir die immer abnehmen, wenn wir jetzt auf der Straße fahren, weil wir vielleicht dann breit sind? Das ist hier glücklicherweise auch angepasst worden. Also Schläuche der Reifendrucküberwachungssysteme dürfen an jeder Seite 7 Zentimeter überstehen. Das ist also möglich. Da gibt es also jetzt auch schon seit einiger Zeit eine Klarheit, sodass man da auch dann gesetzeskonform unterwegs ist und die nicht abbauen muss. Die maximale Breite von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, und hier bezieht sich das nicht nur auf die Bereifung, sondern eben auch in Stahl und Eisen, darf 3 Meter sein. Da ist auch das Thema, dass viele, wenn ich jetzt so an Mähdrescher denke oder Häcksler oder so weiter, speziell aufgrund ihrer Bereifung breiter sind. Ja, in der Regel 3,50 Meter, weil 3,50 Meter ist so in Deutschland so ein Maß. Bis dahin bekommt man in der Regel einfach noch eine relativ gut eine Ausnahmegenehmigung. Darüber hinaus wird es in manchen Bundesländern oder in den meisten Bundesländern eigentlich schwierig. Ausnahme ist da eigentlich nur noch Mecklenburg-Vorpommern. Die können teilweise bis zu 4 Meter noch Ausnahmegenehmigung bekommen, aber ansonsten über 3,50 wird es in der Regel sehr aufwendig mit Begleitfahrzeug und so weiter. Da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Also 3 Meter ist so der Standard und alles, was da drüber ist, muss dann eine Ausnahmegenehmigung haben. Auch bei den Arbeitsgeräten ist bekannt, die 3 Meter sind vorgegeben, ohne dass man irgendwas, eine Ausnahmegenehmigung braucht. Hier immer wieder so der Hinweis, Arbeitsgeräte mit einer Arbeitsbreite von 3 Meter halten oftmals die Transportbreite von 3 Metern nicht ein, weil da haben wir irgendwelche Striegel oder Antriebe oder wie auch immer und die seitlich rausschauen und deswegen ist das immer wieder etwas problematisch. Da müssen Sie darauf achten, wenn Sie die Maschine kaufen. Angehängte Arbeitsgeräte, wie hier jetzt so ein Grubber, der klappbar ist und so weiter, da haben wir eigentlich keine Probleme, die Arbeitsbreiten in der Regel einzuhalten, nicht die Arbeitstransportbreite einzuhalten. Aber wie gesagt, die sind auch bei 3 Meter begrenzt und dürfen eben auch nicht breiter sein, wenn Sie ohne irgendwelche Ausnahmegenehmigung unterwegs sein wollen. Bei der Höhe von Fahrzeugen sind wir begrenzt mit dem festen Aufbau wohlgemerkt bei 4 Meter. Ja, land- und forstwirtschaftliche Ladung. Jetzt gerade in der Erntezeit, Sommerzeit wird ja auch zum Beispiel Stroh transportiert. Und ein Fahrzeug mit Ladung darf insgesamt 20,75 Meter lang sein. Also wir hatten ja sonst, der Zug darf nur 18,75 Meter lang sein. Das bedeutet also, wenn auch keine Ladung mehr drauf ist, darf es dann letztendlich nur wieder nur 18,75 Meter lang sein, der Zug. Aber mit Ladung dürfen wir 20,75 Meter lang sein. Ladungssicherung, das Bild ist dafür nicht optimal, das weiß ich. Da kommen wir nachher noch drauf. Ich hoffe, da kommen wir noch zu. Also sage ich nur schon mal, die Ladungssicherung reicht hier nicht aus. Ja, das ist zu wenig. Aber das sprechen wir nachher noch mal an. Aber das Bild ist hier so ganz schön wegen der Fahrzeuglänge oder Zuglänge. Mit landwirtschaftlicher Ladung können wir auch tatsächlich sogar höher als 4 Meter sein. Also wie gesagt, ein fester Aufbau, wenn da jetzt ein Gatter drum wäre, dürfte nicht höher als 4 Meter sein, aber wenn die Ladung noch oben drüber schaut, ist das möglich. Und da gibt es im Gesetz auch keine Begrenzung. Kann also durchaus höher sein. Natürlich dürfen wir, oder dürfen Sie nicht irgendwo irgendwelche Kabel abreißen, Ampeln runterfahren oder irgendwo in einem Tunnel stecken bleiben. sieht man immer wieder schöne Videos jedes Jahr, wo dann welche doch sich in einem Tunnel festgefahren haben, weil sie doch zu viel Stroh aufgepackt haben. Aber es ist letztendlich auch eine historische Geschichte. Man ist in der Ernte, schlecht Wetter droht und dann darf man den Anhänger, ich sage jetzt mal, auch voller machen, höher packen. Natürlich, Ladungssicherung muss gegeben sein und man muss dann natürlich vernünftig nach Hause kommen. Aber wie gesagt, wenn die Ladung mit Stroh zum Beispiel über 4 Meter hinausragt, ist das erstmal erlaubt. Ja, die darf auch bis zu 3 Meter breit sein mit die Ladung mit land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen oder auch mit Arbeitsgeräten die Ladung. Ja, geht auch bis zu 3 Meter breit. Wenn der Anhänger dann wieder leer geladen ist, darf er halt eben nur 2,55 Meter lang sein. Auf Autobahnen und Kraftfahrtstraßen gilt generell maximal 4 Meter Höhe und maximal 2,55 Meter Breite. Ja, hier muss ich nochmal, das ist so ein bisschen ein kritisches Thema, da gibt es immer wieder Diskussionen. Und zwar geht es um diese Ladestütze hier hinten, so dieses Silberne an diesem Fahrzeug. Das wird ja gerne so weiter so verkauft. Aber entscheidend ist, diese Ladestütze gehört zum Fahrzeug. Die wird gemessen, auch bei einem leeren Fahrzeug im ausgezogenen Zustand. Und das Fahrzeug darf dann nach wie vor nicht länger als 12 Meter sein. Das Stroh darf hier hinten noch überstehen, so überhängen. Ja, das ist okay. Aber das wird halt gerne hier immer weiter verlängert, sage ich jetzt mal. Und das ist so nicht zulässig. Das ist ein Thema, also auch solche Geschichten. Ja, das wird so verkauft, kann man bekommen. Also wenn das Fahrzeug schon an dieser Stelle 12 Meter hat, dann ist es definitiv hier zu Ende. Geht die Ladestütze nicht mehr, ist es hier oben 12 Meter an der Kante, dann ist alles in Ordnung, ja. Aber wie gesagt, meistens wird es ja genutzt, um auch das alles ein bisschen die Fahrzeuglänge zu verlängern. Aber wir haben schon Fälle gehabt, dann muss das Fahrzeug entladen werden, weil das Fahrzeug eben zu lang ist und weil zum Beispiel Strohballen ist eine teilbare Ladung, so nennt sich das, und deswegen kann man dann auch einiges abladen. Okay, also hier 12 Meter bis von der Kante bis zur Zugmaul, Einzelfahrzeuglänge beachten, dann sind Sie da sauber und sicher unterwegs. Ja, zu den Gewichten.
Da hätten wir eine
Ja,
schöne
gibt es noch eine
Eingangsfrage,
Frage?
ja.
Ja, gerne.
Direkt schon zu den Gewichten. Eine Teilnehmerin, die bin ich als Lieferant von Tieren, zum Beispiel Ferkel, über eine Spedition dafür mithaftbar, wenn das maximale Ladungsgewicht überschritten wird. Also sprich, die Tiere werden von der Spedition geholt. Muss ich als Eigentümer der Tiere damit?
Nein, also es ist ja so, wer ist da generell für diese ganzen Sachen verantwortlich? Natürlich in der ersten Linie fällt das auf den Fahrer zurück, ja, aber auch der Verlader gehört mit dazu. Wenn jetzt also in dem landwirtschaftlichen Betrieb geladen wird, dann hat man ja schon ungefähr eine Größe und weiß ungefähr, wie schwer die Schweine sein werden. Dann kann man schon ungefähr abschätzen, ja. Und wenn man sagt, nee, die müssen auch noch alle mit und wie auch immer, oder in manchen Betrieben wird ja auch gewogen, dann hat man natürlich einen Beleg darüber. Und wenn dann das Fahrzeug definitiv überladen ist, dann ist auch der Verlader in dem Fall mitverantwortlich und kann zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, also das ist nicht so ganz, ganz ohne. Deswegen sollte man schon drauf gucken, dass das also wirklich im gesetzlichen Rahmen ist, weil solche Transporte werden gerne mal überprüft und anhand Lieferscheinen und so weiter ist ja dann schnell zurück zu nachzuvollziehen, wo die herkommen und wer dafür mitverantwortlich ist. Also das haben wir auch oder genauso, wenn man Weizen transportiert oder Kartoffeln, wie auch immer. Da gibt es mittlerweile sogar auch bei vielen Stellen, die also überladene Fahrzeuge gar nicht mehr annehmen. Wenn die auf die Waage fahren und haben 50 Tonnen drauf, dann sagen die, das wird bei uns nicht gewogen, du musst da erstmal abladen, weil sonst macht sich die Firma selber damit strafbar, weil es ja letztendlich auch alles nachvollziehbar ist und das Fahrzeug ist definitiv überladen. Ja. Also man hängt da mit drin. Auf jeden Fall. Noch eine Frage? Gut. Okay. Ja, zu den Gewichten. So ein zweiachsiges Fahrzeug sind in Deutschland hat eine zulässige Gesamtmasse von 18 Tonnen maximal. Ja, das muss man immer berücksichtigen. Auch die ganz großen Traktoren, der hat auch schon 400 PS, aber auch wenn ich einen Tausender Fendt oder den Achter von John Deere sehe und ja, nächstes Jahr kommt dann neuere Serie von John Deere, der soll schon ein Leergewicht von 17 Tonnen haben. Ein Leergewicht. Das bedeutet, Sie könnten offiziell bei dem noch eine Tonne Nutzlast zuladen. Sobald Sie einen Gewichtsklotz von der Tonne vorne reinhängen, dann dürfen Sie nichts mehr mitnehmen. Also das muss man einfach bitte berücksichtigen. Das geht, wie gesagt, bei allen Herstellern ist das kritisch. Die Maschinen sind groß und schwer. Die können das auch alles tragen, aber trotzdem auf der Straße haben wir nur diese 18 Tonnen. Und wenn wir da große, schwere Bestellkombinationen oder sowas drin haben, dann ist die Gefahr, dass das hebt der alles und ist gar kein Problem. Dann sind wir halt überladen und dann haben wir auch hier das Problem. Der Fahrer ist verantwortlich, aber auch unter Umständen der Halter des Fahrzeugs, wenn er angeordnet hat, hier fahr damit jetzt so zum Feld, da geht schon gut. Und dann ist der auch mit in der Verantwortung, wenn die Fahrzeuge überladen sind. Ja, und das haben wir leider auch bei diesen großen Fahrzeugen. Wie gesagt, die können das alles stemmen ist kein Problem, aber gesetzmäßig sind sie dann auf der Straße nicht ordnungsgemäß unterwegs. Ja, bei Gleiskettenfahrzeugen, da haben wir einen Vorteil, da liegen wir dann bei 32 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Aufgrund des Bandlaufwerks, da haben wir also gerade bei Erntemaschinen wie hier Mähdrescher, Häcksler und so weiter einen großen Vorteil, weil sonst wären wir da ja auch, wenn es hier jetzt eine Radmaschine wäre, wären wir da auch bei 18 Tonnen begrenzt und deswegen ist also auch für diese Straßenfahrt das Bandlaufwerk, Gleiskette auf jeden Fall von Vorteil. Bei Zügen mit vier Achsen, das ist mir an der Stelle wichtig, dass Sie wissen, wir haben oftmals Zuggesamtgewichte, auch wenn ich das mal so gerne frage in die Runde, dann würden wahrscheinlich viele sagen, ja, da haben wir doch 40 Tonnen. Das ist so nicht. Ja, der Zug mit vier Achsen hat maximal 36 Tonnen zulässige Gesamtgewicht. Das hängt natürlich davon ab, auch was habe ich jetzt hier für einen Schlepper vor oder was ist das für ein Anhänger und so weiter. Aber das ist die Obergrenze. Mehr geht nicht. Ja, wir hatten nämlich vorhin gesehen, ein zweiachsiger Zugmaschine darf maximal 18 Tonnen haben und zweiachsiger Anhänger hat auch maximal 18 Tonnen. Das sind diese 36 Tonnen. Und das muss man wirklich berücksichtigen. Das sind 36 Tonnen, auch bei so einem Fahrzeugkombination, die wir ja gerne haben hier mit Stahldeichselanhänger. Und die sind nochmal ein bisschen spezieller. Da muss man nochmal ein bisschen genauer hingucken. Deswegen will ich das nochmal kurz erklären. Weil da kann man ganz schnell auch mit, in Anführungsstrichen, reinfallen. Stahldeichselanhänger sind also die hier praktisch mit der starren Deichsel, sind entweder im Zugmaul oder auch in der Kugel unten gekoppelt. Und da ist das Gewicht abhängig einmal von der Einzelachse, ja, von der Anzahl der Achsen. Eine Einzelachse haben wir hier 10 Tonnen, das ist maximal möglich. Wir haben natürlich vielfach solche Doppelachsen oder wir nennen sie auch gerne Tandemachsen. Und das Gewicht da von diesen Fahrzeugen ist immer abhängig davon, wie weit diese Achsabstände voneinander sind. Ne? Je weiter der Mittelpunkt von dieser ersten Achse zur zweiten ist, je mehr Last kann die Achsen aufnehmen. Wenn es mehr als 1,80 Meter auseinander sind, dann habe ich hier praktisch zwei einzelne 10-Tonnen-Achsen, also 20 Tonnen. Genau das Gleiche gilt auch hier für diese Tridem-Fahrzeuge mit dreifachen Achsen. Auch hier mehr als 1,80 Meter auseinander sind die Achsabstände, dann haben wir die 30 Tonnen, liegen wir da drunter, sind es geringere Gewichte. Das muss man eben so berücksichtigen. Dann ist es abhängig, wie gesagt, bei diesen Stahldeichselanhängern ist das ein bisschen komplizierter, dann ist es abhängig, wie sind die Fahrzeuge gekoppelt, weil wir übertragen ja Stützlast. Das ist das, was wir wollen auch, weil dadurch haben wir bessere Traktion, deswegen nutzen wir diese Fahrzeuge auch gerne auf dem Acker. Damit wir da auch weiterkommen. Also bei einer Bolzenkupplung haben wir nur 2 Tonnen Stützlast und bei der Kugelkopfkupplung gibt es mittlerweile, es gibt so viele Bauarten, deswegen kann man es gar nicht mehr so pauschal sagen, aber in der Regel so bei den Festverbauten unterhalb der Zapfwelle 4 Tonnen. Aber da bitte ich Sie auch, schauen Sie mal, es sind leider nur so kleine schwarze, meist oder blaue kleine Schilder. Da steht aber dann das Gewicht drauf, die S-Stützlast. Und man wundert sich das selbst an sehr großen Schleppern, dann haben die vielleicht nur 3 Tonnen Stützlast, ja. Oder es gibt auch, das kennen Sie ja auch, wo die Kugelkopfkupplung, um eine bessere Wendigkeit zu haben, recht weit nach hinten rausgeführt wird. Dann haben wir manchmal nur 2 Tonnen Stützlast, auch an einem sehr großen Schlepper. Also da muss man genau auf die Schilder. Ja. Es ist sogar dann noch abhängig von der Geschwindigkeit. Wenn ich nämlich mit einem Starrdeichselanhänger fahre, bis 40, kann es auch über 2 Tonnen Stützlast sein. Aber wenn ich schneller als 40 fahre, dann habe ich in Deutschland, das ist aus Sicherheitsgründen wohl so eingebaut, immer nur 2 Tonnen Stützlast. Also fahren Sie 50 oder 60 mit so einem Starrdeichselanhänger, haben wir immer nur 2 Tonnen Stützlast. Ja, wir haben jetzt hier mal so einen Zug mit 4 Achsen. Und die schauen sich mal die Typenschilder an. Da steht dann drauf, hier zum Beispiel Anhänger, der hat 24 Tonnen, ja. 20 Tonnen kann das Achsaggregat nehmen. 4 Tonnen stehen als Stützlast drauf, also 24 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Jetzt hat der Schlepper, ist hier nur ein Beispiel, der hat auch, man auf das Typenschild und in die Papiere, hat eine zulässige Gesamtmasse von 12 Tonnen. Da sind aber auch 3 Tonnen Stützlast drin. Ja, der kann nur 3 Tonnen Stützlast aufnehmen in dem Fall. So, wenn man jetzt hiermit in der Ernte voll auf die Waage fahren würde, in dieser Kombination, was dürfte dann die Waage anzeigen? Können Sie mal kurz überlegen. Ich hatte ja gesagt, maximal 36 Tonnen. Ja, das wären ja diese 12 Tonnen plus 24 Tonnen. Das wäre ja in dem Fall optimal gewählt. Aber es sind hier weniger als 36 Tonnen. Wieso ist das so? Und zwar sind es nämlich nur 32 Tonnen. Sind die gerechnet, die 12 Tonnen plus die 24 Tonnen wären also die 36 Tonnen. Aber in beiden Gewichten, sowohl vom Anhänger als vom Schlepper, sind jetzt hier die Stützlasten mit drin. Und deswegen muss einmal die Stützlast, die ist also sonst ja doppelt da drin, muss einmal die Stützlast abgezogen werden. Und in dem Fall sagt der Gesetzgeber immer die höhere Stützlast, hier die 4 Tonnen vom Anhänger. Dann kommen wir also, wenn das Fahrzeug diese Kombination auf der Waage stehen würde, dürfte sie maximal 32 Tonnen schwer sein. Diese Berechnung kennen wir auch von LKWs, von Sattelkraftfahrzeugen, da ist das genau das Gleiche, ja. In der Landwirtschaft vernachlässigen wir das gerne mal, so ist meine Erfahrung. Und wenn man dann von ausgehen würde, ach, wir könnten ja 40 Tonnen mitfahren und tatsächlich sind hier nur 32 Tonnen möglich, dann ist das natürlich erheblich und das kostet auch dann schon richtig Geld und auch Punkte. Deswegen, die Gewichtsüberschreitung fängt schon an, also wo es Geld kostet, bei 2% Überladung. 2% wohlgemerkt, ne? So, und deswegen, das summiert sich dann entsprechend. Ja, also wenn Sie mitnehmen, vierachsiger Zug, 36 Tonnen, bin ich schon immer mal ganz zufrieden. Aber in der Regel liegen wir, kann jetzt auch an, kommt ja auf die Fahrzeugkombination an, liegen wir da, wie man es zusammenstellt, in der Regel liegen wir meistens sogar unter diesen 36 Tonnen. Ja, hier auch nochmal ein Hinweis, vielleicht haben Sie solche Fahrzeuge auch im Einsatz, solche Agrar-LKWs, auch das ist hier ein vierachsiger. Sind beides vierachsige Züge, auch der hier unten, ja, man sieht 4 Achsen jeweils. So, aber dieser hier, der obere hier, der darf tatsächlich auch nur die 36 Tonnen haben. Das hängt aufgrund der Bereifung zusammen. Während der hier unten, das kann man hier leider nicht in dem Bild nicht so gut sehen, der hat aber diese klassische Doppelbereifung, der hat eine Luftfederung, der darf sogar 38 Tonnen haben. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen verrückt, weil es eigentlich gegen Bodenschonung, diese Reifen sind auf jeden Fall für uns im Acker bodenschonender als diese doch sehr Zwillingsbereifung. Die sind für die Straße eigentlich besser. Aber ja, der Gesetzgeber hat es so vorgesehen, 36 und hier 38 aufgrund der Bereifung und der Federung. Ja, erst diese 40 Tonnen haben wir dann tatsächlich bei Zügen mit mehr als vier Achsen. Dann haben wir die 40 Tonnen, wie hier mit zwei 18-Tonnen-Anhänger zum Beispiel, oder auch hier mit so einem Güllefass, in dem Fall mit so einem Tridem-Fahrzeug, könnte jetzt auch ein Anhänger sein zum Getreidetransport oder so, spielt keine Rolle. Und Sie sehen, dass bei diesen Stardax-Anhängern die Berechnung, wie wir sie vorhin schon hatten, ist genau das Gleiche. Hier kämen wir in diesem Beispiel sogar auf 44 Tonnen, ja, was auch wenn ich die Stütze das abziehe, aber es hilft mir nichts, weil die maximal haben wir halt eben auf deutschen Straßen nur diese 40 Tonnen und das ist die Obergrenze. Deswegen bei der Fahrzeugzusammenstellung muss man da immer weiter so ein bisschen gucken, wie man dann die meiste Nutzlast mitbekommt. Ja, was tun, wenn die Maschinen größer, breiter, schwerer und länger sind als die gesetzlichen Vorgaben? Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, bei den Mähdreschern auch. Sie brauchen eine Ausnahmegenehmigung gemäß Paragraph 70. In der Regel ein Gutachten können Sie, wenn Sie die Maschine kaufen, direkt normalerweise vom Hersteller schon bekommen. Das ist aber noch nicht die Genehmigung. Das müssen Sie am besten alles komplett über Ihre Straßenverkehrsbehörde abwickeln. Und dazu gehört nämlich auch noch das Erlaubnisverfahren nach Paragraph 29 StVO. Es sind zwei verschiedene Gesetze, muss beides aber erfolgen. Am besten über die Beantragung über Ihre Straßenverkehrsbehörde. Und jetzt vor der Ernte sollten Sie noch mal gucken, ob diese Ausnahmegenehmigung, wenn Sie denn welche haben oder brauchen, ob die noch gültig sind. Ja, die laufen ja, werden ja in der Regel, also hier diese Paragraph 70 könnte bundesweit eigentlich auf 12 Jahre oder sogar darüber hinaus genehmigt werden. Viele machen aber nur 6 Jahre, viele Bundesländer. Und dieses 29er in der Regel 3 Jahre. Manche aber gerade, wenn es sich um schwere Fahrzeuge, also überschwere Fahrzeuge handelt, nur einjährige Genehmigung, weil dann wird wieder geguckt, sind die Straßen noch tauglich, kann das Fahrzeug da noch fahren. Also jetzt ist die Zeit nochmal zu gucken, sind die Genehmigungen noch in Ordnung, sind die noch gültig oder müssen wir eine neue haben, müssen wir das verlängern, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Ernte mal angehalten werden, dann kann das bedeuten, dass das Fahrzeug stillgelegt wird. Die fahren nicht mehr zum Feld, zum Ernten. Die bleiben dann stehen. Das haben wir eigentlich jedes Jahr in der Ernte, solche Probleme. Und dann müssen sie erst dann eine neue Genehmigung kriegen und das kann dauern und das gute Wetter läuft ihnen weg, wie auch immer. Deswegen jetzt schon mal nochmal nachschauen. Das ist wichtig. Und wenn Sie sagen, alles egal, ich fahre trotzdem, dann ist der Versicherungsschutz gefährdet. Das muss man ganz klar so sagen. Kommt es zu einem Unfall, dann wird sicherlich die Versicherung sagen, so eigentlich mit dem Fahrzeug zwar nicht genehmigt zu fahren, hätten Sie nicht fahren dürfen. Und dann gibt es sicherlich entsprechende Regressforderungen, wie auch immer. Also deswegen, ja, darauf achten. Und diese Erlaubnis ist auch wichtig, muss mitgeführt werden. Wenn Sie sagen, nee, das Original nehme ich nicht mit, machen Sie Kopie, schreiben Sie aber Kopie drauf oder können Sie auch auf dem Handy haben oder wie auch immer. Aber es gibt auch Beamten, die wollen es nur im Original sehen. Aber ja, wichtig ist, dass Sie es irgendwie dabei haben. Okay. Gut. Sind irgendwie Fragen zu dem Thema Gewichte, Abmessungen aufgetaucht?
Bis jetzt gerade nicht. Aber
Das
hat
ist
noch jemand
gut.
eine Frage, die er mündlich stellen möchte? Einfach Mikro unten links einschalten.
Okay. Nee, dann machen wir weiter, kein Problem. Thema nochmal ein bisschen so auch, was zu achten ist, Beleuchtung oder Kenntlichmachung, so ein paar Dinge. Ja, klar, ist logisch, dass man hier gucken muss, wenn ich vom Acker komme, dass die Beleuchtung in Ordnung ist und dass man auch nicht einäugig unterwegs ist. Das ist auch immer schlecht, dann wird man nämlich meistens gleich angehalten von der Polizei und dann finden sie auch noch wieder was anderes. Also deswegen immer mal gucken oder eigentlich jeden Tag gucken, ist alles schick, alles in Ordnung, dann kann man auch beruhigt losfahren. Ja, sonst ist es so, Ich sagte ja, unsere Fahrzeuge können entsprechend auch mit Breitreifen ausgerüstet bis zu 3 Meter breit sein. Wir müssen aber dann entsprechend Warntafeln haben. Also ab 2,75 sind jetzt Warntafeln spätestens vorgeschrieben. Bei den neuen Traktoren, also ich sage immer alles, was ab 2018 gebaut worden ist oder die sie dann bekommen haben, das sind solche Fahrzeuge, solche Traktoren, die haben eine EU-Typgenehmigung. Und da ist es sogar schon vorgeschrieben, dass sie ab 2,55 Meter Warntafeln haben müssen. Haben Sie sich vielleicht schon mal gewundert, oder daran kann man das auch relativ gut erkennen, dass es relativ neue Fahrzeuge sind. Ab 2,55, also ab 2018, müssen die Warntafeln haben. Die dürfen sie auch nicht abbauen. Wäre schon dann ein Verstoß gegen die Betriebsvorschrift. Deswegen, man kann die ja auf dem Feld einklappen, okay, aber sonst, wenn das Fahrzeug, also bei diesen neuen Traktoren ab 2,18, 2,55 überschreitet, Warntafeln ausgeklappt lassen, und bei den anderen, bei den älteren, müssen wir spätestens ab 2,75 Warntafeln haben. Ja, die Warntafeln sollen auch mit dem Umriss des Fahrzeugs abschließen. Maximal können sie 10 Zentimeter nach innen hinein sein. Außerdem, je nachdem, hier sieht man das jetzt, wird die Beleuchtung auch wiederholt, wenn sie denn 40 Zentimeter von der äußeren Kante des Schleppers jetzt, wenn das Fahrzeug breiter ist, ne, dann sieht man hier oben auch an den Warntafeln nochmal eine Zusatzbeleuchtung. Wäre es nicht 40 Zentimeter, bräuchten wir diese Zusatzbeleuchtung nicht. Ja, aber ist natürlich generell eigentlich sinnvoll. Wieso hat das Fahrzeug hier eine 25er Kennzeichnung? Das hat damit zu tun, weil die Radabdeckung weniger als 2 Drittel der gesamten Breite ist, und deswegen darf das Fahrzeug dann nur 25 Stundenkilometer schnell fahren. Das haben wir auch schnell mal bei so Fahrzeugen zum Silowalzen und so weiter. Und muss auch dann bis 25 sogar gekennzeichnet werden. Das ist ein bisschen das Besonderheit. Ja, wir haben auch die seitliche Kennzeichnung. Auch da sollten Sie immer mal wieder darauf achten im Betrieb. Das sind diese, ja, gelben Katzenaugen, rechteckig meistens. Die gehen gerne mal verloren beim Waschen und so weiter. Also maximal 1 Meter von hinten und dann immer im Abstand von 3 Meter für Fahrzeuge länger als 6 Meter. Wir haben leider so, das haben wir gerade schon gesehen, wir haben auch mittlerweile ja alles EU-mäßig, und da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Bei EU-Fahrzeugen, also neueren Traktoren, dann schon ab 4,60 Meter. Da sehen Sie auch mittlerweile, die haben auch seitliche Beleuchtung, und auch diese Katzenaugen sind da eigentlich serienmäßig. Das war teilweise bei den älteren Fahrzeugen nicht Standard. Aber dass Sie das einfach mal im Blick halten und hier auch eventuell solche nachkleben. Generell, wenn irgendetwas, die Beleuchtung verdeckt ist bei Anbaugeräten und so weiter, wir sehen vom Schlepper nichts mehr, dann müssen wir die natürlich wiederholen. Warntafeln, wenn Sie all welche anbringen, achten Sie darauf, dass sie richtig rum angebracht sind. Die sind hier falsch. Es muss immer die rote Kante oder die rote Ecke nach außen und nach oben zeigen. Nach außen und nach oben, dann sind sie richtig rum. Hier ist falsch. Aber gut, das ist jetzt nicht so ein Drama, aber wenn, dann sollte man darauf achten. Bei angehängten Arbeitsgeräten, auch dort Warntafeln ab 2,75 Meter, beziehungsweise haben diese auch schon eine EU-Typgenehmigung. Mittlerweile viele Hersteller, Bosch, Amazone, wie auch immer, wie sie alle heißen, Lemken, die bauen jetzt zum Beispiel Bodenbearbeitungsräte alle nach EU-Typgenehmigung, und dementsprechend sind die dann auch da schon ausgerüstet mit entsprechenden Warntafeln. Ja, wir hatten vorhin gesagt, die Ladung kann bis zu 3 Meter breit sein. Auf den Anhängern, wenn ich jetzt hier an Stroh denke, ragt die Ladung mehr als 40 Zentimeter eben über die Fahrzeugleuchten hinaus. Ja, dann müssen wir also auch hier das kenntlich machen mit Beleuchtung, beziehungsweise auch ab 2,75 Meter mit Warntafeln. Das ist also dann erforderlich. Ja, auch ein Thema, was immer wieder ja auch Probleme macht: Wie fahren wir mit dem Frontlader im Straßenverkehr? Ja, wir sehen hier die Frontlader-Schaufel. So ist es nicht legal zu fahren. Wenn man so fahren wollte, müsste also hier noch alles abgedeckt werden. Das ist also sehr aufwendig, weil hier diese Schneidkante ist halt eben sehr gefährlich. Hier hat man das mal versucht, die abzudecken. Wir kennen das so vom Radlader, sowas. Man hat auch hier die Seiten kenntlich gemacht oder auch hier diese Handtafeln. Aber da weiß natürlich jeder, wenn ich da ein paar Mal im Haufen reingefahren bin, dann sind die auch wieder weg. Also deswegen, das ist so ein bisschen schwierig. Warum ist das so, dass der Frontlader am besten oben gefahren wird? Weil man sagt, ab 2 Meter haben wir keinen, brauchen wir keinen Schutz und auch keine Kenntlichmachung. 2 Meter Höhe. Und deswegen immer die Empfehlung hoch mit dem Frontlader. Geht es nicht anders. Wie gesagt, müssen Sie halt hier abdecken, müssen es kenntlich machen. Ist also ein wesentlich größerer Aufwand. Und deswegen hoch damit, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so schön zu fahren ist. Ja, Abdeckung verkehrsgefährdender Teile, scharfe Kanten, sowas hier, Zinken sollten abgedeckt werden. Aber das Problem ist, na, Sie sehen das selber, der Schutz, der bleibt dann irgendwo liegen, wird vergessen. Und ja, deswegen ist auch hier gibt es Schutzvorrichtungen, aber auch da, ruckzuck sind die nicht mehr da. Die Warntafeln sind an der Stelle sehr, sehr wichtig, dass die immer da sind, weil diese auch nicht nur das Fahrzeug an sich kennzeichnen, sondern auch verkehrsgefährdende Teile, ja, dass hier Zinken oder irgendwie was rüberstehen können. Und deswegen sind diese Warntafeln von entscheidender Bedeutung. Achten Sie darauf, dann vorne und hinten möglichst Warntafeln zu haben, um diese verkehrsgefährdenden Teile deutlich zu kennzeichnen. Auch das ist ein Punkt immer, wir fahren gerne mit Frontanbaugeräten am Schlepper und da haben wir ja auch ein Maß von 3,50 Meter von Lenkradmitte bis Vorderkante. Wenn dies überschritten wird, dann sagt man, okay, dann ist das Sichtfeld, spätestens dann ist das Sichtfeld eingeschränkt, wenn ich irgendwo an eine Straßeneinmündung komme oder fahre aus dem Betriebsausfahrt raus oder wie auf die Straße, dann kann ich nicht sehen, kommt da noch ein Fahrradfahrer und so weiter. Spätestens dann muss ich irgendetwas machen und entweder habe ich eine Begleitperson, also einen Einweiser dabei, oder ich habe andere Kameratechnik zum Beispiel. Spiegeltechnik ist mittlerweile raus. Das war auch immer noch immer eine Möglichkeit, aber da gibt es mittlerweile neue Empfehlungen des Gesetzgebers. Da stehen die Spiegeltechnik ist da nicht mehr aufgeführt. Wenn Sie nichts machen, oder der Fahrer nichts macht, er ist in der Verantwortung. Wenn er nichts sehen kann, das kennen wir generell, dann dürfen wir nicht fahren. Und wenn diese Sichtfeldkriterien ja nicht eingehalten werden, dann dürfen wir auf öffentlichen Straßen nicht fahren. Also es kann dazu führen, dass wenn Sie ja so eine Überlänge am Fahrzeug haben und auch keine Kameratechnik zum Beispiel angebaut haben, dass das Fahrzeug dann nicht mehr weiterfahren darf. Solche Fälle haben wir immer wieder. So etwas hier, ne, so eine Verteiltrommel für Silo, das sind mehr als 3,50, aber auch hier mit dem Gewicht alleine schon haben wir die 4 Meter überschritten. Hier mit dem Frontlader sind wir schon, also es ist eigentlich bei fast jedem Fahrzeug, auch bei kleineren Fahrzeugen, das ist auch nur ein Vierzylinder, der hat also auch schon das überschritten. Oder sowas brauchen wir nicht drüber reden. Klar, der ist auch viel zu weit. Da müssen wir mehr drauf achten, das wird stärker auch kontrolliert und beäugt. Und wenn der Fahrer da nichts hat, dann kann es sein, dass er den Kram da abbauen muss und nicht weiterfahren darf. Es gibt Systeme, wie hier zum Beispiel an der Spritze hier. Manche Hersteller bieten das auch ab Werk an. Es gibt extra getestete Systeme von der DLG zum Beispiel, die also die Kriterien auch erfüllen an solche Vorbaukamera-Monitorsysteme, so nennen die sich. Sie sehen hier zum Beispiel, man kann das auf ein Schlepperdisplay legen, man kann aber auch zwei einzelne Bildschirme einbauen. Und heute sind die KI-basiert, sie können Personen erkennen, Fahrradfahrer erkennen und bekommen das entsprechend auch auf den Monitor und auch eine entsprechende Warnung darüber. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll und da sollten Sie sich mit auseinandersetzen. Ja, ganz zum Schluss nochmal zum Thema Ladung. Oder gab es da noch was?
Ja,
Danke.
ich habe noch eine Zwischenfrage hier. Und zwar, da geht es nochmal um die Zulassung der Anhänger, also der nicht zulassungspflichtigen Anhänger 5, bis 25 km/h. Ob man von einem Traktor beliebig viele Folgekennzeichen machen und diese an beliebig vielen Anhängern anbringen kann.
Ja, das ist möglich, da spricht nichts dagegen. Wenn Sie jetzt meinetwegen 10, 20 Anhänger im Betrieb haben, hätten aber nur einen Traktor oder haben vielleicht 10, aber wollen nur den einen, den von dem Jüngsten, damit die Nummernschilder auch möglichst lange erhalten, die Wiederholungskennzeichen, können Sie das machen. Also das ist möglich. Da spricht nichts gegen. Ne? Es muss nur von einem Traktor des Betriebes sein. Welcher das ist, ist egal. Ne? Okay.
Ich denke, damit ist beantwortet.
Gut. Ja, zum Schluss noch mal ganz kurz Ladungssicherung, jetzt gerade vor dem Hintergrund Ernte. Ja, im Gesetz steht es eigentlich ganz klar drin, was zu beachten ist. Ich habe das mal hier ganz einfach zusammengefasst. Die Ladung muss oben bleiben, immer und überall, ja. Wie Sie das hinkriegen, bleibt bei Ihnen. Es gibt anerkannte Regeln der Technik. Gurte zum Beispiel und so, ne, dass man die entsprechend einsetzt. Aber dafür ist der Fahrer verantwortlich, der Halter ist verantwortlich für die Ladungssicherung und sogar der Verlader. Ja, wenn der dann Fahrzeug voll knallt und dann hängt er also auch mit drin. Ladungssicherung sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, selbst auch wenn hier Ballen runterkrachen und so weiter, sind da schon Leute sehr stark von verletzt worden. Und ja, wir wollen natürlich auch die Ladung nach Hause bringen und nicht auf der Straße liegen lassen. Deswegen sie ist sie ja auch wertvoll. Wenn etwas passiert, dann ist das natürlich ärgerlich. Wir müssen, das gilt auch für verschmutzte Straßen generell, wir müssen unverzüglich kenntlich machen, ja, und müssen es natürlich auch säubern, die Stelle, und entsprechend aufladen, aber vor allen Dingen die unverzügliche Kenntlichmachung ist entscheidend. Entweder natürlich hier mit Warndreieck oder bei einer richtig verschmutzten Straße, wenn dauerhaft zum Beispiel ja, hier Ernteverkehre sind und die Straße sehr stark verschmutzen, dann müssen wir also auch mehr Schilder noch aufstellen, richtig entsprechende Verkehrsschilder. Ja, es können Bußgeldverfahren entsprechend verhängt werden. Bei einer nicht ordnungsgemäßen Ladungssicherung kann hin bis zum Strafverfahren gehen. Wenn das also vorsätzlich nicht richtig gemacht worden ist mit der Ladungssicherung, dann kann das also auch richtig heftig ausgehen. Hier jetzt mal so ein paar Beispiele für Stroh. Ist klar, wir wollen auf Formschluss achten. Also so locker, das geht eben nicht. Das ist klar, das ist jedem bekannt. Sowas, da fällt das schnell runter. Wir müssen also Formschluss dicht zusammenlagern. Dann Gurten. Hier auch, der hat zwar hier vorne schon eine kleine Stirnwand, aber dieser eine Gurt reicht in der Regel auch nicht aus. Ne? Wenn der Fahrer hier bremst, kann es durchaus passieren, dass hier die oberen Ballen noch runterrutschen. Deswegen wäre eine Stirnwand bis oben hin sicherlich viel besser. Das Problem bei Stroh und Heu ist immer, ja, dass die Gurte sich hier hineinziehen und überhaupt der ganze Wagen nicht stabil ist, dass also die Ladung nicht stabil ist, wie eine Holzkiste. Das heißt, wir müssen immer wieder nachgurten. Wird dann gerne vernachlässigt, aber dann kann es passieren, dass trotz Gurte auf einmal in irgendeiner Kurve doch was runterfällt, ja. Ja, dieses Bild hatten wir vorhin schon mal. Formschlüssig ist es hier ganz schön, das ist gut, aber wir haben hier keine Stirnwand und das ist das Problem mit dem einen Gurt. Wenn also hier das Fahrzeug eine Vollbremsung macht bei 40 oder dann wird die Ladung sich trotzdem, obwohl Stroh auf Stroh nicht gut rutscht, aber es wird trotzdem sich in Bewegung setzen und dann werden die ganzen Ballen hier vorne bei dem Fahrer in der Kabine hängen. Deswegen hier vorne müssten, ich sage jetzt mal so mindestens 4 Gurte sein, allein um hier vorne wirklich wie eine Stirnwand fungieren zu können. Ja. Ja, hier haben wir das Problem auch Gurte genutzt, aber hier stand die Ladung hinten zu weit über. Da war keine Ladestütze da oder das stand nicht genug auf der Ladefläche. Deswegen ist sie nach hinten gefallen. Das ist natürlich auch nicht optimal. So kann man fahren hier bei Rundballen oder besser noch so von dieser Seite aus gegurtet. Das ist möglich. Und optimal gibt es ja seit einigen Jahren diese Klemmgatterwagen. Das ist natürlich eine tolle Sache, weil dann brauche ich gar nichts mehr mit Gurten rumhampeln. Aber auch hier gilt natürlich, die müssen alle gut da drin sitzen und werden natürlich in der Regel auch von diesem Gatter dann nochmal hydraulisch zusammengeklemmt. Und das ist natürlich eine eine gute Möglichkeit. Auch gerade hier für diese Siloballen, die, das ist immer etwas schwierig, die mit Gurten zu sichern, geht auch, aber das kann rutschiger sein und oder man beschädigt schon wieder die Folie. Deswegen ist das natürlich eine Lösung. Ja, Getreidetransport sollte man auch abdecken. Jemand Bremsversuch ohne Abdeckung, gar nicht, waren nur 20 Stundenkilometer gefahren, dann schwappt das Getreide über. Wir kennen das in den Kreisverkehren. Es liegt Raps, es liegt Getreide dort. Motorradfahrer können sich da schnell hinlegen. Das will keiner. Deswegen kann man auch die Plane nutzen und das Fahrzeug eben auch nicht so voll machen. Ja. Abdeckpflicht, wenn ich jetzt hier auch an Silomais oder so denke, haben wir nicht, aber es darf eben nichts runterfallen. Das ist die Verantwortung des Fahrers. Wenn er sagt, okay, ich fahre entsprechend langsam, mach oder der Wagen ist nicht so voll, ich muss nicht zwingend abdecken. Ja. In manchen Regionen Polizei will das dringlich, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Wir müssen nur gucken, dass letztendlich keine Ladung runterfällt. Auch solche Varianten der Ladungsabdeckung ist auch natürlich aktive Öffentlichkeitsarbeit, weil schmutzige Straßen will keiner haben. Ja. Die Fahrzeuge vor, hier in der Maisernte jetzt dann vor der Fahrt auf der Straße einmal abzupusten, im Laubbläser ist natürlich eine super Sache, kann man schnell erledigen und ist dann da auch wiederum sauber unterwegs. Ja, das noch so zur Ladungssicherung, nochmal so ein paar kurze Punkte. Es war jetzt so ein bisschen Schnelldurchlauf, wir haben nur manche Sachen angestriffen. Wenn Sie mehr wissen wollen, es gibt die Möglichkeit hier, Sie können sich diese Broschüre Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr gerne kostenlos herunterladen. Geben Sie das einfach ein bei Google. Dann kommen Sie auf zum BLE Medienservice und dort können Sie die Broschüre kostenfrei als PDF herunterladen. Da ist eigentlich alles und noch viel mehr drin, als wir heute angesprochen haben. Es gibt dann auch noch eine Extra-Broschüre speziell zur Ladungssicherung, auch noch umfangreicher, auch für andere Güter, Flüssigkeiten und so weiter. Wie gesagt, das Thema an sich ist ja doch sehr umfangreich. Und das können Sie sich da kostenlos herunterladen. In der Printversion sind die aktuell nicht mehr verfügbar. Die sind schon, also zumindest hier die landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr, die ist zurzeit vergriffen als Printversion. Könnte man sonst auch kostenlos beim BLE Medienservice bekommen. Ja, soweit von meiner Seite. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sind noch ein paar
Gibt
Fragen?
es Fragen? Genau.
Ja. Zum einen, wir hatten ja vor uns die Frage zu den Kennzeichen an den zulassungsfreien Anhängern. Und da kam jetzt noch eine Nachfrage von einem anderen Teilnehmer, ob das nur mit grünen Kennzeichen geht. Also muss die Zugmaschine, für die ich die Wiederholungskennzeichen nutze an den Anhängern, ein grünes Kennzeichen haben?
Nein, nicht zwangsläufig. Das muss nicht sein, aber man muss halt wissen, diese zulassungsfreien Anhänger gibt es ja nur in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke. Das heißt, diese Anhänger dürfen eben nur in einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb genutzt werden. Es kann jetzt sein, dass der Schlepper davor auch in einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ja genutzt wird, aber mit schwarzem Kennzeichen, wieso auch immer, zum Beispiel, weil er noch sonst noch auf einer Biogasanlage oder für eine Biogasanlage fährt. Aber dann kann natürlich der Anhänger hat hinten, kriegt hinten ein grünes Wiederholungskennzeichen und wird in dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb dann auch mit diesem schwarzen Schlepper, sag ich mal, legal gefahren. Diese Anhänger dürfen aber nicht außerhalb landwirtschaftlicher Betriebe genutzt werden. Also nicht auf einer gewerblichen Biogasanlage. Und offiziell auch nicht, wenn der Nachbar mal frei fragt, kann ich mir den mal ausleihen? Ich bin aber kein landwirtschaftlicher Betrieb und will damit Kaminholz holen. Offiziell geht das auch nicht. Ja, sie dürfen nur tatsächlich in landwirtschaftlichen Betrieben genutzt werden. Das ist ein Privileg der Landwirtschaft.
Okay, ich denke, damit beantwortet. Wir haben hier noch eine Nachfrage zum Thema Führerschein Klasse T. Was wird denn für einen Führerschein benötigt für den gleichen Traktor, den ich mit der T fahren darf, wenn ich mit dem Traktor auf einer Baustelle aushelfe?
Ja, dann haben wir eben, wie gesagt, diese landwirtschaftlichen Zwecke nicht mehr erfüllt. Dann kommt es jetzt auf die Größe bzw. auf das Gewicht des Schleppers an. Bei den Standardschleppern, die sind ja auch, haben ein höheres zulässiges Gesamtgewicht in der Regel als 7,5 Tonnen. Das bedeutet, wir müssen also mit der Klasse CE, also der vollwertige LKW-Führerschein, auf der Baustelle unterwegs sein. Dann muss man berücksichtigen, wie schnell ist der Schlepper zugelassen. Ist er auf 40 zugelassen, brauchen wir keine Berufskraftfahrqualifikation. Das ist ja noch wieder eine besondere Sache, weil wir sind dann ja nicht mehr in der Landwirtschaft, sondern eben im gewerblichen Güterkraftverkehr. Und dann brauchen wir die Berufskraftfahrqualifikation. Aber alle Fahrzeuge, bauartbedingt Fahrzeuge bis 45 Stundenkilometer, braucht man keine Berufskraftfahrqualifikation. Also 40er Schlepper auf der Baustelle, zwar Lkw-Führerschein, aber keine 95. Fahre ich mit dem 50er Schlepper auf der Baustelle, bräuchte der Fahrer auch diese 95, diese Qualifikation.
Ich denke, es ist damit beantwortet. Gibt es noch eine Nachfrage dazu? Im Moment nicht. Ist beantwortet, danke. Und dann haben wir noch eine Frage: Wie verhält es sich bei Verschmutzung von Fahrbahnen? Sie hatten das vor uns kurz angerissen, aber ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, wo man noch mal kurz das Thema ja auch haben. Die Frage ist gerade noch ein bisschen ergänzt worden. Wenn eben auch andere Fahrzeuge, also unbeteiligte Fahrzeuge, durch verlorenen Dreck sozusagen beschädigt werden. Also man hat das ja manchmal, dass da Klumpen und Steine vom Grubber fallen oder wie auch immer. Und dann kommt es zu Kratzern im Lack oder einer kaputten Scheibe.
Gut, also es ist, wie ich vorhin ja, es geht um wie ähnlich wie bei der Ladungssicherung, bei der verschmutzten Fahrzeuge, es ist ein Verkehrshindernis sozusagen, die verschmutzte Straße, und die muss erstmal unverzüglich kenntlich gemacht werden und muss gesäubert werden. Ja, so, das sind eigentlich die zwei Punkte. Wenn jetzt Schäden aus dieser Geschichte entstehen, dann ist natürlich der Verursacher an der Stelle derjenige, der dafür haftbar gemacht werden kann, zur Verantwortung gezogen werden kann. Das ist also, wie gesagt, in erster Linie erstmal der Fahrer. Aber auch der landwirtschaftliche Betrieb zum Beispiel kann sich da nicht aus der Verantwortung ziehen und sagen, ja, okay, das war vielleicht, ich habe den Auftrag an Lohnunternehmer gegeben, der hat das ja gemacht, der hat die Straße dreckig gemacht. Nein, da gibt es auch Gerichtsurteile, dass auch der landwirtschaftliche Betrieb als Auftraggeber mitverantwortlich ist, dass die Straße sauber ist. Also das muss man dann natürlich im Einzelfall gucken, wie das dann zusammenhängt, ja. Und vielfach sind deswegen empfehlen, ist eigentlich die Empfehlung, also gerade immer, wenn man weiß, dass Straßenverschmutzungen zum Beispiel in der Mais- oder Rübenernte oder so auftauchen, dass man vorher klärt, wer ist für die Straßenreinigung verantwortlich. Viele Lohnunternehmer haben das nämlich in ihren Geschäftsbedingungen stehen, dass das der Landwirt ist. Also das wissen viele nicht so, deswegen sollte man das vorher mal ansprechen. Und also das so, und dann liegt natürlich die Verantwortung auch bei dem Auftraggeber zum Beispiel. Und wenn dann Schäden entstehen, muss das dann auch vom Auftraggeber bzw. von deren Versicherung dann bezahlt werden. Wir haben auch das Problem, also wir müssen unverzüglich sauber machen. Wir wissen allerdings, das muss man auch auf der anderen Seite sehen, oder das müssen auch die Personen wissen, die im ländlichen Raum unterwegs sind, dass sie mit Straßenverschmutzung rechnen können. Ja, also man kann es nicht schaffen, dass die Straße, ich sage jetzt mal, immer wie geleckt ist. Da kann auch mal, obwohl gerade der Besen langgefahren ist, kommt schon der nächste Wagen und ist ja wieder, also so schnell kann ich ja gar nicht, das kriege ich ja gar nicht hin. Also deswegen ist es immer auch so eine Einzelfallbetrachtung. Aber ich kann jetzt mich nicht, ich kann mich auch nicht zurücklegen und sagen, gut, ich stelle dir jetzt Schilder auf. Mit den Schilderaufstellen ist es auch immer etwas schwierig. Muss man mit der Gemeinde vor Ort, mit dem Bauhof vor Ort klären, dürfen wir überhaupt Schilder aufstellen? Ja, zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen oder auch hier dieses verschmutzte Straßenschild. Manche Bauhöfe sind da ganz großzügig und sagen, ja, mach das. Und andere wollen eine richtige Genehmigung dafür haben. Also das muss man vor Ort mit der Gemeinde klären. Aber es reicht dann nicht nur Schilder aufzustellen und dann die nach dem Motto, ich habe ja alles gemacht, sondern man muss auch aktiv die Straße sauber halten.
Und letztendlich auch, weil sich hier die Frage noch anschließt, wenn bei der Fahrt Dreck von der landwirtschaftlichen Maschine fällt, ist natürlich auch der Fahrer gehalten zu
Ja,
gucken, wie fährt er los, ne? Ja.
ist so. Ich meine, das kennt jeder und jeder hat da auch keinen, wie soll ich sagen, man hat dann in der Ernte oder in der Bestellung auch nicht so die Zeit, da jedes Mal die Grubberschare noch wieder alle sauber zu machen. Aber ja, es ist dann leider so, wenn der Verursacher dann der Fahrer ist und dadurch was passiert, dann ist er in der Verantwortung. Er hätte, bevor er auf die Straße fährt, sein Fahrzeug entsprechend säubern müssen. Ist leider so, ja.
Aber da haben wir ja eine Kfz-Haftpflicht.
Genau.
Ich habe hier noch die Frage. Jetzt muss ich kurz. Ach so, muss ich den Sicherheitsgurt tragen?
Oh ja, das ist eine schöne Frage. Also grundsätzlich ist es mega zu empfehlen, den Sicherheitsgurt zu tragen. Und vor allen Dingen nicht nur auf der Straße, sondern auch auf dem Feld. Wir haben also wirklich die Berufsgenossenschaft und so weiter kann da das untersucht und so weiter. Also es sind auch gerade auf dem Feld rettet der Gurt wirklich Leben. Klar, wir sind je nach Region sind wir vielleicht nicht in so einem bergigen Bereichen unterwegs, wie das im Schwarzwald oder wo auch immer oder in den Alpen der Fall ist. Da ist das sowieso klar. Aber trotzdem ist das auch auf dem Acker von Bedeutung. So, und Gurtpflicht. Ja, das muss man ein bisschen unterscheiden. Alle Fahrzeuge, alle Schlepper, die bis Baujahr 2018 gebaut worden sind, bis Ende 2017, bei denen ist es offiziell so, dass eigentlich keine Gurtpflicht besteht. Ja, weil damals mussten die Fahrzeuge, die Zugmaschinen, noch nicht mal mit Gurte ausgerüstet sein. Und damit besteht eigentlich auch keine Gurtpflicht. Die seit 2018 gebaut werden, also das sind nämlich diese EU-typ genehmigten Schlepper, die müssen einen Gurt haben und wenn ein Gurt verpflichtend beim Einbau oder für das Fahrzeug schon vorgeschrieben ist, dann muss der Gurt auch spätestens angelegt werden. Ja, wie gesagt, generell immer wichtig, aber da müsste man dann jetzt, wenn man jetzt deswegen vielleicht, weil man den Gurt nicht angelegt hat, von der Polizei belangt wird, müsste man dann nochmal genau schauen, wann ist der Schlepper gebaut, dann könnte man daraus vielleicht ableiten und sagen, okay, der brauchte den Gurt gar nicht nutzen, weil es zu der Zeit noch keine Gurtpflicht für Schlepper gab. Ist so ein bisschen, aber deswegen generell Empfehlung, immer Gurt anlegen. Spätestens dann, wenn Gurte am Schlepper vorhanden sind. Und das waren auch natürlich bei denjenigen, die vor 2000 18 gebaut worden sind, ja.
Also ja.
Ja.
Dann habe ich hier noch eine Nachfrage zu den Verantwortlichen für die Ladungssicherung. Wenn ich einen LKW einer Spedition mit Heuquaderballen belade und der Fahrer trotz Hinweis nicht gurtet, bin ich dann trotzdem mit haftbar?
Dann müssen Sie, also ich würde das immer empfehlen, Bilder zu machen, zum Beispiel sowas, ja, und das bescheinigen zu lassen. Ja, ich habe dem Fahrer darauf hingewiesen, dass er so nicht fahren darf, und so weiter, weil der legt das Ding in der nächsten Kurve vielleicht in den Graben und so, und dann würde man sicherlich auf den Verlader zurückkommen. Ne? Oder ich kenne einen Fall, da war, ging es, glaube ich, weiß nicht, ob es auch um Heu ging oder Kartoffelkisten oder wie auch immer. Es waren dann Fahrer weiter aus dem Osten, die kamen. Die haben alles vergurtet. Der Verlader, der Landwirt, hat glücklicherweise Bilder gemacht. Und dann ist dieser LKW verunfallt und hat festgestellt, der hatte dann gar keine Gurte mehr, weil der hat, nachdem er vom Hof weggefahren ist, die Gurte alle abgebaut und hat die dem nächsten Kollegen gegeben, der hat die dann wieder genutzt. So, und so konnte der Verlader belegen, eben, als der weggefahren ist, hatte der alle Gurte. Das war alles in Ordnung. Sonst hätte der auch ein Problem gehabt. Also deswegen, oder auch in dem Fall jetzt, wie die Frage war, sich das auf jeden Fall vermerken, beschreiben oder am besten auch per Unterschrift abzeichnen lassen. Also sind
Ja.
durchaus skurrile Dinge unterwegs manchmal, wo man gar nicht draufkommt.
Ihre Präsentation hat sehr gut gefallen und hier kam auch die Nachfrage, ob wir die im Nachgang nochmal zuschicken können und das, denke ich, werden wir auch tun.
Genau, gerne, das ist kein Problem. Das hatten wir schon so ausgemacht. Das bekommen Sie. Und wenn auch sonst Fragen sind, Sie sehen dann da auch meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse, können Sie sich also auch gerne melden. Wenn noch Fragen sind, kein Problem. Oftmals tauchen ja dann Fragen erst auf, wenn was daneben gegangen ist oder vielleicht sein könnte. Genau.
Genau, wir werden also Ihnen sowohl die Präsentation zusenden, als auch, denke ich, Marco nochmal den Link zu den Broschüren. Und Sie können natürlich auch uns Fragen schicken und wir würden die dann an Herrn Vaupel weiterleiten, wenn Sie da im Nachgang noch etwas näher wissen wollen. Ja, ansonsten, Herr Vaupel, haben wir es zeitlich doch noch ganz gut
Ein
hingekriegt.
bisschen überzogen, ja.
Aber das ist ja, denke ich, kein Problem. Die Teilnehmer sind soweit alle dabei geblieben. Ich danke Ihnen sehr. Es war wie immer interessant. Und ich denke, es war auch viel zum Nachdenken, Nachmessen und Nachwiegen für alle Teilnehmer dabei. Haben Sie vielen Dank. Und ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und gute
Gerne,
Ernte.
wünsche ich auch. Jo, tschüss.
Tschüss.